Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Viele Frauen erzählen nach einer Krebstherapie, dass sie schlechter schlafen, Hitzewallungen haben, sich emotional verändert fühlen oder sich selbst kaum wiedererkennen. Oft wird das als Begleiterscheinung der Therapie hingenommen. Doch nicht selten spielen auch die Hormone eine entscheidende Rolle. Deshalb sprechen wir heute darüber, was im Körper passiert, wenn Hormone plötzlich fehlen, sei es durch eine Krebstherapie oder durch die Wechseljahre. Wir sprechen über Beschwerden, über Behandlungsmöglichkeiten und darüber, warum Frauen mit ihren Fragen rund um dieses Thema oft viel zu lange allein gelassen werden. Zu Gast ist bei mir Marieke. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska.
Marieke, stell dich doch gerne einmal kurz vor und erzähle uns, warum du Expertin auf diesem Gebiet bist.
Ja, sehr gerne. Ich bin Marieke Albrecht, ich bin Ärztin. Ich bin aktuell in Elternzeit, weil ich einen kleinen Sohn bekommen habe. Und eigentlich habe ich eine Privatpraxis in der Mitte von Deutschland, in Hessen. Und da behandle ich mit bioidentischen Hormonen. Das wird auch heute wahrscheinlich ein großer Teil von dem sein, was wir besprechen werden, was das überhaupt ist und warum man die nutzen kann und was das mit Krebs zu tun hat. Die bioidentischen Hormone finden in der, ich sag mal, klassischen Gynäkologie oder in der Hausarztpraxis ganz wenig Nutzung. Also was wir kennen, sind so die Schilddrüsenhormone, die werden angewendet, das sind auch bioidentische Hormone. Insulin kennt man, ein Diabetiker braucht vielleicht Insulin. Aber dass wir noch ganz viele andere Hormone haben, nämlich Östrogene, Progesteron, Testosteron, aber auch sowas wie Melatonin, das wissen viele nicht oder haben sehr viel Sorge davor, weil diese Hormone mit ganz viel Angst besetzt sind. Und ich bin so durch eine eigene persönliche Geschichte an diese Thematik gekommen und ich war ganz überrascht. Ich habe Medizin studiert, wie man das eben so macht als Arzt. Und dann habe ich eine Weiterbildung gemacht als Assistenzarzt und ich war schon 5 Jahre lang im Business und saß dann in meiner ersten Hormonfortbildung und habe gedacht, ui, das weiß ich ja alles gar nicht. Und das ist tatsächlich was ganz vielen Ärzten so geht. Wir lernen das im Studium nicht, wir lernen das in der Weiterbildung nicht. Deshalb ist man, wenn man ein Hormonproblem hat, auch so ein bisschen als Frau so aufgeschmissen. Zu wem gehe ich denn jetzt eigentlich? Wer kennt sich damit gut aus? Und daraus hat sich eben meine Praxis gegründet, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es ganz, ganz viel Bedarf, ganz viel Nachfrage, ganz viel Probleme und wir können das ganz, ganz toll behandeln. Also bioidentische Hormone sind meiner Sichtweise eine ganz tolle Möglichkeit, ursächlich zu behandeln. Also, dass wir nicht nur Symptome uns anschauen, wie du hast jetzt den Schlaf genannt, ne? Dass wir nicht ein Schlafmittel nehmen, um den Körper dann einfach abzuschalten, sondern dass wir versuchen, wenn die Schlafstörung hormonell bedingt ist, die Ursache zu beheben und dann wieder den natürlichen Schlaf zu unterstützen. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel.
Ich finde das total spannend, was du erzählst, weil Hormone und so, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist so ein bisschen negativ besetzt, ne? Und jetzt ist ja dieses Buch von Sheila DeLisk, heißt die, glaube ich, in aller Munde, ne? Woman on Fire. Also ich persönlich habe da das erste Mal überhaupt was von bioidentischen Hormonen gehört. Aber lass uns mal damit anfangen, was passiert denn eigentlich in den Wechseljahren?
Also Wechseljahre sind kein Zeitpunkt. Also ganz definitionsgemäß ist die Menopause ein Zeitpunkt, nämlich das ist die letzte Periodenblutung einer Frau. Aber die Wechseljahre bezeichnen eher einen ganz langen Zeitraum, in dem sich Hormone im Körper verändern. Bisschen umgekehrt wie in der Pubertät. In der Pubertät haben wir ein paar Jahre, wo die Hormone sich langsam aufbauen. Und in den Wechseljahren haben wir ein paar Jahrzehnte, wo die Hormone langsam wieder abebben. Und das passiert also nicht schnell und abrupt, sondern das passiert ganz langsam. Das startet oft schon mit Mitte 30, Anfang 40, dass die Eierstöcke so langsam sagen, na ja, Fruchtbarkeit ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig. Und dann fangen sozusagen die ersten hormonellen Beschwerden anfangen. Dann kommen irgendwann die Menopause, also die letzte Blutung einer Frau. Und dann nennen wir den Zeitraum danach, nennen wir Postmenopause. Das bedeutet, dann ist eine Frau chronisch in einem Hormonmangel, weil die Hormone kommen nie wieder. Und viele sagen ja so schön, durch die Wechseljahre, ja, jetzt bin ich endlich durch. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt keine Hitzewallung mehr. Man ist nie durch, sondern man ist dann in einem chronischen Hormonmangel. Der Körper hat sich nun etwas besser daran adaptiert. Übrigens passiert das auch nicht bei allen Frauen. Es gibt Frauen, die leiden weiter an Hitzewallungen. Das ist auch gar nicht so selten. Dieses Durchsein ist so ein Mythos.
Aber wenn man sich so damit beschäftigt, ja, also ich bin ja weder Ärztin noch irgendwie gehöre ich zum medizinischen Personal, aber irgendwie macht das auch so ein bisschen Angst, weißt du? Also, jetzt kommen die Wechseljahre und es wird alles ganz dramatisch und ganz furchtbar und die haben alle Beschwerden, die Frauen. Also ich finde es schon irgendwie so ein bisschen erschreckend.
Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass wir zu wenig darüber reden und zu wenig darüber
Absolut.
Wissen. Absolut. Weil die Pubertät ist eigentlich auch was uns Angst machen könnte, weil da verändert sich unglaublich viel im Körper, aber das weiß man. Und da kann man seine Tochter drauf vorbereiten. Man ist ja selber schon mal da durchgegangen. Da können wir drüber sprechen. Da wird auch drüber gesprochen, finde ich. Und dann so eine Schwangerschaft oder so eine Stillzeit oder so eine Geburt, um Gottes Willen, das sind ja alles Phasen im Leben einer Frau, die sind ja herausfordernd, weil das sind körperliche Veränderungen, die mit ganz, ganz, ganz massiven hormonellen Umstellungen verbunden sind. Aber das ist ja trotzdem auch was Schönes. Und so sind Wechseljahre auch. Also ja, das ist eine krasse Umstellung für den Körper, aber es ist eben auch was Schönes. Da passieren ja auch ganz tolle Dinge im Leben. Ich meine, das ist die Mitte des Lebens, da sind wir oft irgendwie schon angekommen und die Karriere und die Kinder sind schon aus dem Gröbsten raus. Und man kann sich darüber Gedanken machen, wie man jetzt den Rest seines Lebens verbringen möchte und so. Also ich glaube, das ist wie jede Phase im Leben. Es gehört zu unserem Leben zwingend dazu. Also eine Frau wird auf jeden Fall durch die Wechseljahre gehen. Diese Angst und mit den Beschwerden, ich glaube, das ist immer so, weil das so wenig besprochen wird und dann kommen natürlich nur die dramatischen Sachen ans Licht, sag ich mal. Ne? Dann hört man nur von der Frau, die 10-mal am Tag die Klamotten wechseln muss, weil sie so schlimm schwitzt. Aber das ist ja ein Spektrum. Es schwitzt auch nicht jede Frau. Man sagt so etwa 30% aller Frauen schwitzen so stark, dass es einer Behandlung bedarf. 30% der Frauen schwitzen, die sagen, na ja, komme ich aber mit klar. Und manche schwitzen gar nicht. Das heißt aber nicht, dass man nicht trotzdem durch diese Wechseljahre durchgeht. Also das Schwitzen ist nur ein kleiner Teil davon.
Ich habe jetzt hier viele Frauen im Podcast, die an Krebs erkrankt sind. Und die Wechseljahre fangen ja bei vielen schon wesentlich früher an, also durch die Medikamente, durch die Therapie und so weiter, als sie das vielleicht auf natürliche Weise so durchlaufen würden. Also viele, die sind ja vielleicht Ende 20, Anfang 30. Was unterscheidet denn natürliche von künstlichen Wechseljahren?
Eigentlich ziemlich viel, weil es kommt jetzt ein bisschen drauf an, Krebs ist ja nicht gleich Krebs, es kommt jetzt drauf an, ob man die Eierstöcke entfernt oder nicht. Wenn man sozusagen, also wir unterscheiden mal ganz kurz, wenn wir die Eierstöcke entfernen, zum Beispiel wegen einem Eierstockkrebs, dann kommt man abrupt in die Wechseljahre, weil die Produktionsstätte weg ist. Also in den Eierstöcken werden diese Hormone, vor allem das Östrogen, das Progesteron, produziert. Und dann ist man so abrupt in den Wechseljahren, aber im besten Fall hat man dann noch Produktionsstellen überall sonst im Körper, weil die Eierstöcke sind nicht alleine, die Progesteron und Östrogene bilden, sondern unser Fettgewebe kann das bilden, unser Gehirn bildet diese Hormone. Es gibt verschiedene, die Nebenniere kann das bilden. Also es gibt verschiedene andere Optionen. Aber es gibt ja auch eben die künstliche Unterdrückung dieser Hormonproduktion, ne, durch die Antihormontherapie. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt eine Antihormontherapie, die moduliert den Östrogenrezeptor, das ist das Tamoxifen. Mhm. Da ist es so, dass die Hormonproduktion nicht komplett unterdrückt wird, sondern nur diese Wirkung. Und es gibt diese Aromatasehemmer. Und die Aromatasehemmer wie Anastrozol und Letrozol, die unterdrücken überall im Körper, nicht nur in den Eierstöcken, sondern auch in diesen ganzen anderen Geweben, die Östrogenproduktion. Und deshalb ist es unterschiedlich, wie künstliche Wechseljahre erstmal sind. Man kann sich immer vorstellen, wenn noch kleine Mengen produziert werden, dann ist es meistens nicht ganz so schlimm. Wenn alles unterdrückt wird, kriegt man eben die massive Wucht eines Östrogenmangels ab. Und die Östrogene wirken überall in unserem Körper und haben ganz, ganz viele Aufgaben. Eben nicht nur die Schwitzerei, sondern die halten unseren Knochen gesund, unsere Stimmung stabil, unser Herz-Kreislauf-Gefäß gesund. Und da ist sozusagen der Unterschied. Und wenn wir natürlicherweise in die Wechseljahre kommen, also langsam und schleichend, sagen wir mal Anfang, Mitte 40, fängt das Progesteron an zu senken. Das merken viele Frauen, dass vielleicht das PMS ein bisschen schlimmer wird oder dass die Blutungen unregelmäßiger oder stärker werden. Und dann fällt irgendwann so mit Anfang 50 das Östrogen ab. Dann hat der Körper ja ein paar Jahre Zeit, so Adaptationsmechanismen sich anzueignen. Und er hat eben weiterhin ja trotzdem auch die Bildung von Östrogen und Progesteron in den anderen Körperzellen. Das ist also der Unterschied, ja.
Genau, das wäre jetzt meine Frage nämlich gewesen, weil du das vorher erzählt hattest, wenn die Eierstöcke entnommen werden, beispielsweise bei Frauen, die Eierstockkrebs hatten oder so, dass es ja andere Stellen noch im Körper gibt, die auch Hormone produzieren. Das bleibt aber nach den Wechseljahren oder auch nicht?
Doch, das bleibt. Und das ist sogar so, dass unser Körper das ein Stück weit hochreguliert. Mhm. Also alles findet nur auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau statt. Mhm. Aber dadurch, dass die Hormone abfallen, steigen so Steuerhormone an in unserem Körper. Das ist zum Beispiel das FSH, das hat man vielleicht schon mal gehört von der Hypophyse. Und das steigt jetzt an in den Wechseljahren und regt dann an, dass in diesen anderen Geweben, wie zum Beispiel im Fettgewebe, im Gehirn mehr Östrogene gebildet werden. Und das ist auch gut und wichtig, weil eben wir leben ja im besten Fall noch mal 50 Jahre und da brauchen wir diese Hormone. Diese Hormone können nicht ersatzlos gestrichen werden aus unserem Körper. Das machen wir zwar teilweise mit dieser Antihormontherapie, aber wir haben ja bis zu 50% Abbrecher bei der Antihormontherapie aufgrund der schlimmen Nebenwirkungen. Mhm. Und das erklärt sich an dieser Wichtigkeit von dem Östrogen. Das ist einfach ein ganz wichtiges Steuerhormon. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was sind denn eigentlich Hormone? Die steuern Körperfunktionen. Also die sagen dem Körper, was er gerade tun soll. Und ohne Steuerung läuft halt alles aus dem Ruder. So kann man sich jetzt erstmal bildlich vorstellen.
Viele erleben ja nicht nur diese körperlichen Symptome wie Schwitzen, nicht schlafen können, sondern auch psychisch macht das ja was mit dem Körper, ne? Also Stimmungsschwankungen, sowas in der Art. Das wird auch von Hormonen beeinflusst, ne?
Ja, absolut. Also ganz, ganz häufig sind zum Beispiel Stimmungsschwankungen, also diese Stabilität unserer Stimmung, dass wir, wenn wir wütend sein wollen, wütend sind und wenn wir fröhlich sind, aber dass das nicht einfach so passiert. Also wenn ich einfach so gerade einen schönen Film gucke und dabei anfange zu heulen, dann ist das ja was einfach so passiert. Und das ist dann immer hormonell gesteuert. Das kennen viele von zum Beispiel von den Tagen vor den Tagen, von dem prämenstruellen Syndrom, dass man da so ein bisschen weinerlicher vielleicht ist oder so ein bisschen depressiv verstimmt. Mhm. Das ist eine Wirkung vom abfallenden Östrogen am Ende vom Zyklus. Und das ist natürlich dann plötzlich ein Dauerzustand. Also ich sage manchmal zu den Frauen, Wechseljahre können sich ein bisschen anfühlen wie so ein Dauerzustand PMS. Dass man also ständig so eine instabile Stimmungslage hat. Mhm. Oder bei manchen Frauen tritt das ganz stark in so eine depressive Verstimmung ein, bis hin zu einer manifesten Depression. Manche Frauen entwickeln Ängste und Panikattacken. Bei einer Panikattacke habe ich ganz oft, haben die Leute schon die ganze kardiologische Untersuchung hinter sich, weil sie dachten, sie haben jetzt irgendwie ein Herzproblem, weil immer wieder der Druck auf der Brust so groß ist, ne? Aber eigentlich ist es ein Östrogenmangel, der im Gehirn Ängste auslöst zum Beispiel. Mhm. Und diese Wirkungen von Hormonen, die sind bekannt. Und jetzt zum Beispiel bei so einer Antihormontherapie nimmt man die ja leider in Kauf. Also das ist ja so eine Abwägung, okay, wir wollen, dass der Krebs nicht wiederkommt, aber gerade diese psychischen Belastungen können also massiv die Lebensqualität von Frauen natürlich einschränken.
Absolut. Und ich finde, das trifft auch auf wenig Verständnis im Umfeld. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt gerade im Pubertätsalter. Da hat jeder irgendwie noch Verständnis. Okay, die ist in der Pubertät, die hat so ein bisschen Stimmungsschwankungen, ist okay. Aber bei erwachsenen Frauen, weil man redet ja auch nicht drüber, über Wechseljahresbeschwerden, fehlt irgendwie die Toleranz, finde ich.
Ja, total. Ne? Also total. Da fehlt erstmal das Wissen.
Ja, genau, da fängt das schon an.
Genau, und auch eben dann die gesellschaftliche Akzeptanz vielleicht ein Stück weit, aber auch die Methoden, dass man was dagegen tun kann. Also häufig werden Wechseljahre sehr männlich beurteilt, finde ich. Also nämlich so mit diesem, ja, reiß dich mal zusammen. Oder jetzt stell dich nicht so an. Oder du musst da eben durch, das ist doch ein ganz natürlicher Prozess. So, und das stimmt natürlich gar nicht. Also wenn wir nicht gut gucken können, dann setzen wir uns auch eine Brille auf. Niemand verlangt von dir, dass du dann nicht mehr lesen kannst, sondern alle sind akzeptieren völlig einwandfrei, dass du dann eine Lesebrille aufsetzt. Und wenn dein Gelenk nicht mehr gut funktioniert, lässt du dir ein neues Gelenk einsetzen. Aber wenn du nicht mehr schlafen kannst oder wenn du eine Depression hast oder Stimmungsschwankungen aufgrund von einem Hormonmangel, dann ist es irgendwie nicht selbstverständlich, dass wir den behandeln. Weil man sagt irgendwie, da sagt man plötzlich Unterschied, das ist doch was Normales, das gehört doch zum Leben dazu. In meiner Wahrnehmung stimmt das übrigens gar nicht. Ne? Also sobald dich etwas so einschränkt in deiner Lebensqualität, würde ich das als eine Krankheit bezeichnen oder beziehungsweise als behandlungsbedürftig. Und dann kann man sich überlegen, was können wir denn jetzt tun, damit das wieder besser wird. Da sind eben die Behandlung mit bioidentischen Hormonen eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit. Und da muss keine Frau drunter leiden.
Viele Frauen mit hormonabhängigem Brustkrebs dürfen ja keine klassische Hormonersatztherapie bekommen. Kannst du einmal erklären, was eine klassische Hormonersatztherapie überhaupt ist? Sind das diese bioidentischen Hormone, von denen du eben gesprochen hast?
Da geht ein bisschen die Semantik durcheinander, sage ich mal. Ich muss es historisch ein bisschen erklären. Also Hormonersatztherapie macht man schon sehr lange. Also auch schon in den 70er, 80er Jahren hat man sehr, sehr viel Hormonersatztherapie in den Wechseljahren gemacht, weil man gemerkt hat, okay, krass, den Frauen geht es viel besser, die schwitzen nicht, die schlafen besser. Und was man dann auch noch entdeckt hat, ist, dass die später, wenn die Hormonersatztherapie gemacht haben, weniger Osteoporose hatten, also weniger Knochenbrüche, weniger Diabetes, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Demenz. Und irgendwie waren die einfach gesünder. Und da hat man keine bioidentischen Hormone angewendet. Manchmal denkt der Mensch ja, er ist schlauer als die Natur. Und man hat sozusagen die Hormone abgewandelt. Man hat sie synthetisch verändert. Dadurch werden sie stärker wirksam, machen aber dadurch auch Nebenwirkungen, weil sie sind plötzlich körperfremde Stoffe. Bioidentisch bedeutet immer körpereigen oder identisch mit der körpereigenen Molekülstruktur. Wenn ein Eierstock ein Progesteron herstellt und ein bioidentisches Progesteron von außen gegeben wird, dann unterscheiden die sich komplett gar nicht. Aber wenn man in diesen frühen Jahren der Hormonersatztherapie, da hat man Stutenurine genommen, also aus dem Urin von trächtigen Pferden, gewonnenes Östrogen und so synthetisch veränderte Progesteronderivate, das sind dann die sogenannten Gestagene, die auch in der Antibabypille drin sind. Und obwohl man da so körperfremde Stoffe genommen hat, die per se schon sehr viel mehr Nebenwirkungen machen als körpereigene Stoffe, hat man festgestellt, oh, ja, den Frauen geht's viel besser und die leben länger. Und dann hat man das mal feststellen wollen. In der Medizin muss man immer irgendwann mal eine Studie machen, um das sozusagen dann in die Gesellschaft zu tragen. Da gab es dann die WHI-Studie 2002. Da hat man immer noch diese synthetisch veränderten und fremden Hormone genommen. Und da hat man nach 5 Jahren die Studie abgebrochen, weil man so eine Erstauswertung gemacht hatte und gesagt hat, oh, wir haben eine ganz leichte Erhöhung von Brustkrebs. Nur zur Einordnung, das war auch nicht so, dass da jetzt von den 26.000 Frauen jede Brustkrebs gekriegt hat, sondern das Risiko war sehr, sehr leicht erhöht. Man kann das vergleichen mit einer Risikoerhöhung von, wenn man 2 Glas Wein am Tag trinkt. Wenn man 1 Glas Wein am Tag trinkt, hat man noch ein weniger höheres Brustkrebsrisiko. Aber wenn man 2 Gläser Wein am Tag trinkt, hätte man dann ein höheres Risiko als mit diesen Hormonen gehabt. Weil Alkoholkonsum per se das Krebsrisiko erhöht. So. Und dann ging das um die Welt. Die Angst vor den Hormonen war geboren. Hormone machen Krebs. Das war die große Schlagzeile. Das ist durch die ganze Presse auf der ganzen Welt gegangen. Und dann haben alle Therapeuten, Patienten, alle haben gesagt, okay, dann machen wir das nicht mehr. Hätte ich auch gemacht, weil das ist ja eine schreckliche Aussicht, wenn ich jemanden eigentlich was Gutes tun will und potenziell macht das an Krebs. So. Und dann haben ganz viele Frauen die Hormonersatztherapie abgebrochen und viele Behandler haben dann aber gesagt, ja, aber die haben doch gar keine bioidentischen Hormone untersucht und haben das vielleicht weitergemacht oder haben darauf dann Studien mit diesen bioidentischen Hormonen gemacht. Und immer mehr häuften sich also wieder die Nachrichten, naja, eigentlich, wenn wir bioidentische Hormone nehmen, haben wir das nicht mit diesem Krebsrisiko. Wahrscheinlich schützt es sogar vor Krebs. Also es kamen ganz viele so positive Nachrichten und auch die WHI-Studie wurde später nochmal neu ausgewertet und 2016 sogar sind diese Ergebnisse alle zurückgenommen worden. Das ist aber nicht mehr in der Presse so aufgetaucht. Da hat man dann nämlich festgestellt, ja, also eigentlich die Frauen, die dieses Studienöstrogen gekriegt haben, ohne das Gestagen, die hatten sogar weniger häufig Brustkrebs. Also die Nachricht war komplett falsch, aber die ist geblieben und da ist auch die Sorge geblieben. So, jetzt erstmal zu der klassischen Hormonersatztherapie. Also klassisch bezeichnet man häufig noch diese alte Hormonersatztherapie mit diesen körperfremden Substanzen. Heutzutage nutzen wir bioidentische Hormone. Das ist schon mal der erste Unterschied. Das heißt, sehr wahrscheinlich machen die keinen Krebs. Dazu haben wir jetzt noch nicht so eine große Studie wie die WHI-Studie nochmal. Wir haben aber sehr viele Hinweise darauf, die uns immer mehr und immer positiver stimmen zu sagen, ja, wahrscheinlich schützen uns diese Hormone sogar oder die Anwendung dieser Hormone sogar vor dem Brustkrebs, wenn es richtig gemacht ist. Und das bedeutet, man benutzt jetzt bioidentisches Östrogen als Gel oder als Pflaster oder als Creme und Progesteron als Kapsel und, oral oder vaginal. Und das ist die Hormonersatztherapie. Es gibt ja noch diese ganzen vielen anderen Hormone, die werden immer nicht benannt. In Hormonersatztherapie wird wirklich immer nur über Östrogen und Progesteron gesprochen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen was meiner Meinung nach noch komplett fehlt, weil Frauen haben auch Testosteron, Frauen haben auch DHEA, Schilddrüsenhormone, Cortisol, also Melatonin. Wir haben ganz viele Hormone, die wir von außen auch geben können, und die einen positiven Effekt haben, wenn sie denn fehlen. Aber das bezeichnet man nicht in dieser klassischen Hormonersatztherapie. Da geht es immer nur um Östrogen, und zwar das Estradiol und Progesteron.
Mhm. Du hast eben gerade gesagt, dass die bioidentische Hormonersatztherapie total gut wirkt, wenn es richtig gemacht ist. Was heißt, wenn es richtig gemacht ist?
Genau, die Dosis macht das Gift, so das sagt man schon seit vielen hundert Jahren. Mhm. Also nur weil das jetzt ein körpereigener Stoff ist, kann ich es ja übertreiben oder kann ich was falsch machen, in dem Sinn, dass zum Beispiel eine Frau jetzt vor den Wechseljahren, die hat meist sehr viel Östrogene noch, aber die schwanken schon und das Progesteron ist schon ganz niedrig. Wenn ich der jetzt zum Beispiel Östrogen schon dazugebe, dann mache ich tatsächlich, würde ich aus meiner Sicht sagen, etwas verkehrt, weil die braucht das gar nicht. Die hat ja keinen Östrogenmangel. Das Östrogen schwankt nur sehr stark. Und häufig merken die Frauen das auch sofort. Die kriegen ganz starke Blutungen, die kriegen innere Unruhe. Also dieses viele Östrogen führt dann noch zu noch mehr Chaos im Körper. Mhm. Und richtig wäre jetzt zum Beispiel, das Progesteron, was nämlich schon fehlt, aufzufüllen, also Progesteron zu geben. und dann damit wieder so ein Gleichgewicht zwischen diesem zu viel an Östrogen und dem zu wenig an Progesteron herzustellen. Und das meine ich mit dem, wenn es richtig gemacht wird, das erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl und viel Erfahrung. Aber es ist reine Biochemie. Also ich sage jetzt auch mal so, es ist kein Buch mit 7 Siegeln, das kann man schon lernen.
Aber das bedeutet ja dann, dass man es auch immer wieder beobachten und anpassen muss, oder? Weil ich meine, die natürlichen Hormone, das schwankt ja noch, bevor man jetzt die letzte Regelblutung hatte.
Ganz genau. Also die Anpassungen werden weniger, wenn man durch die Wechseljahre dann durch ist in der Postmenopause, weil der Hormonspiegel dann sehr gleichmäßig bleibt irgendwann. Aber vorher muss man das regelmäßig anpassen und meiner Erfahrung muss man auch viel messen. Also man muss den Frauen gut zuhören, man muss rausfinden, was haben die denn für Beschwerden, was ist besser geworden, was ist vielleicht anders geworden, wie ist der Zyklus. Und dann muss man das anpassen und auch das Labor messen. Also es gibt so bestimmte Zielwerte, wo wir hinwollen. Wir wollen eben, wie gesagt, nicht zu hoch. Wir wollen nicht zu niedrig. Wir wollen das richtige Verhältnis zwischen Hormonen anstreben. Und deshalb halte ich viel davon, einfach zu messen. Und da kriegen viele Frauen auch gesagt, ach, Hormone messen wir nicht. Das ist ja nur eine Momentaufnahme. Oder sie haben doch noch einen Zyklus. Da machen wir keinen Hormonstatus. Also da gibt es alles Mögliche an Ausreden, sage ich mal. Dem widerspreche ich. Wir können immer messen. Alles ist eine Momentaufnahme. Wenn ich einen Entzündungswert messe, messe ich doch auch nur, ob in diesem Moment im Körper ein Entzündungswert oder eine Entzündung stattfindet. Mhm. Und so ist das mit Hormonen auch. Ja, wir messen dann in dem Zeitpunkt, am besten im Zyklus bekannten Zeitpunkt, also wenn eine Frau einen sehr regelmäßigen Zyklus hat, zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte. Und dann messen wir und dann kann man interpretieren, wie ist es denn mit den Hormonen? Ist da schon ein Chaos? Sind die Verhältnisse verschoben und so weiter?
Bedeutet das, dass man, wenn man in dieser Hormonersatztherapie steckt, das bis an sein Lebensende nehmen muss?
Nö, müssen tut sowieso niemand irgendwas. Man kann Hormone bis zum Lebensende nehmen. Das ist erstmal vielleicht eine erleichternde Nachricht, weil viele Frauen kriegen auch gesagt, nach 5 Jahren, jetzt müssen sie es aber mal dringend absetzen. Oder wenn sie 60 werden, jetzt muss man es dringend absetzen. Und das ist, das hat man früher auch so gesagt. Da hatte man irgendwie ja, wie gesagt, man hatte Ängste. Und man hat das mittlerweile sehr aufgelockert, zum Glück. Weil viele Frauen einfach weiterhin davon profitieren, habe ich ja eben schon gesagt. Wir sind in einem chronischen Hormonmangel. Der geht nie wieder weg, der bleibt bis zur Bahre. Und wenn mir das hilft, wenn ich gut schlafe, weil ich mein Progesteron nehme, warum sollte ich dann mit 60 plötzlich darauf verzichten und dann nicht mehr gut schlafen? Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. sondern das ist individuell. Also da würde ich nie sagen, jede Frau muss. Aber es kann weitergenommen werden. Meistens ist es so, dass das Östrogen, je weiter wir von der Menopause weggehen, nicht mehr so eine große Rolle spielt. Also Östrogene, die dann gerade diese Hitzewallung und so weiter machen, das wird ein bisschen weniger, in meiner Praxis zumindest. Zumindest kann man die Dosis weit reduzieren. Ob man es ganz rausnehmen muss oder so, ist auch sehr individuell. Aber man muss meistens nicht mehr mit diesen hohen Dosen wie in den Wechseljahren behandeln. Aber die anderen Sachen, warum sollte man das aufhören, wenn es einem gut tut?
Ja, absolut. Manchmal tut es gut, mit Frauen zusammenzukommen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Zu lachen, sich auszutauschen und dabei Bilder entstehen zu lassen, die zeigen, wie viel Stärke, wie viel Schönheit und Lebensfreude in dir steckt. Genau dafür gibt es die neuen Schön- und Stark-Gruppenshootings in kleiner Runde mit bis zu 5 Frauen. Es entstehen Gruppenbilder, Einzelporträts und oft auch neue Begegnungen, die noch lange nachwirken. Alle Informationen zu den Schön- und Stark-Gruppenshootings findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, was Frauen mit hormonabhängigen Brustkrebs, die keine klassische Hormonersatztherapie machen können, was für Möglichkeiten es für diese Frauen gibt.
Genau, also da auch wieder Semantik. Ich bin da ein bisschen Speziell, aber es geht mir auf die Nerven, weil wir nehmen Worte einfach so hin und dann werden sie nicht mehr hinterfragt. Ein hormonabhängiger Brustkrebs, das gibt es eigentlich gar nicht. Das wird aber von allen, auch von Fachleuten, so bezeichnet. Also es gibt hormonrezeptorpositiven Brustkrebs. Dass Brustkrebszellen Hormonrezeptoren haben, ist völlig normal. Weil unser Brustgewebe muss ja auf diese Hormone reagieren. Also wenn wir jetzt schwanger werden, wenn wir stillen und so weiter, muss ja die Brust sich ganz doll umwandeln. Das wird durch diese Hormone reguliert. Und deshalb haben Brustkrebszellen grundsätzlich Hormonrezeptoren und deshalb gibt es auch in Krebszellen hormonrezeptorpositive Krebszellen. Das heißt aber nichts von der Entstehung des Krebs. Und das ist mir ganz wichtig, weil viele Frauen denken, Hormone haben meinen Krebs gemacht. Das sind wir uns mittlerweile sehr sicher, dass das so nicht stimmt. Krebszellen entstehen jeden Tag in jedem Körper, in jedem sehr gesunden Körper entstehen Krebszellen. Und im besten Fall erkennt eben das Immunsystem diese Zellen und eliminiert die. Aber wenn das eben nicht passiert und irgendwo schlummert jetzt so eine Krebszelle, dann gibt es diese hormonrezeptor-positiven Krebszellen. Da hat man so ein bisschen die Idee, dass dieses hohe Östrogen in der Prämenopause, also da, wo schon das Progesteron abgefallen ist und das Östrogen noch hoch ist, dass das Östrogen diese Zellen zum Wachstum anregen kann. Das stimmt wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil Östrogen regt unser Brustgewebe zum Wachsen an. Das Progesteron hemmt das Wachstum von Brustgewebe. Testosteron übrigens auch. Also eigentlich, wenn alles richtig in der Balance ist, haben wir eben keinen wachstumsfördernden Effekt, auch von diesem Östrogen. Aber sozusagen, wenn wir da in der Schieflage sind, deshalb entstehen viele von diesen hormonrezeptorpositiven Krebsarten auch tendenziell so ab 40. Das hat wahrscheinlich diesen Hintergrund, dass da der natürliche Hormonabfall vom Progesteron schon da ist. Und dass deshalb das Östrogen das anregen kann. Trotzdem ist die Krebszelle nicht entstanden durch Hormone. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und früher hat man immer gesagt, Frauen mit hormonrezeptorpositivem Krebs dürfen pauschal keine Hormone bekommen. Leider kriegen sehr viele Frauen immer noch genau diese Aussage. Selbst in der aktuellen Leitlinie, an der wir müssen uns ja immer als Ärzte an so Leitlinien halten, da versuchen Leute, die aktuelle Studienlage zu sichten, und eben in eine Leitlinie zu packen. Das ist aber nur eine Leitlinie. Die muss immer wieder überarbeitet werden. Die verändert sich auch ständig, weil die Wissenschaft sich verändert. Und in der aktuellen Leitlinie steht sogar drin, dass es nicht mehr kategorisch ausgeschlossen ist, sondern dass eine Frau, die ganz drastische Beschwerden hat, nach Nutzen- und Risikoabwägung auch gegebenenfalls bioidentische Hormone bekommen kann. Und das ist mir vielleicht ganz wichtig zu sagen, dieses kategorische Ausschließen und das den Frauen einfach nur zu sagen, ja, da können wir aber nichts machen. Sie hatten jetzt diesen Krebs, vielleicht ist er auch schon 20 Jahre her und sie können nie wieder Hormone bekommen. Das ist eigentlich falsch. Und ich habe eben ja schon ein paar Sachen gesagt. Wir wissen, dass Progesteron einen antiproliferativen Effekt hat, also einen wachstumshemmenden Effekt. Es gibt sogar Studien, in denen nutzt man Progesteron in der Brustkrebstherapie. Auch Testosteron in der Brustkrebstherapie, weil das wachstumshemmend wirkt. Und deshalb kann man, ja, ich rede mich da in Rage, aber man kann über diese Dinge sprechen. Man muss mit den Frauen sprechen. Man muss erstmal schauen, wie ist das individuell, ne? Das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Aber man muss das viel, viel differenzierter sehen. Nicht mehr kategorisch den Frauen sagen, nee, können wir nichts machen. So, weil es gibt ja noch ein paar sehr, sehr positive Wirkungen von diesen Hormonen. Und zwar, das kennt jede Frau, die dann eine Antihormontherapie bekommen hat, Osteoporose-Gefahr. Diese Östrogene sind unsere wichtigsten knochenerhaltenden Hormone. Und es ist eine Schande, wenn diese Frauen dann einfach mit ihrer Osteoporose im sehr frühen Alter alleingelassen werden, weil Osteoporose ist eine ganz dramatische Erkrankung. Oder die ganz starken Hitzewallungen oder das Herz-Kreislauf-Risiko. Also die Östrogene halten unsere Gefäße elastisch und dadurch den Blutdruck stabil. Und wir wissen, dass es dadurch das Schlaganfall- und das Herzinfarktrisiko senkt, wenn wir den Östrogenspiegel stabil halten. Und das ist alles, was wir potenziell auch einkaufen mit dieser Antihormontherapie, dass eben nicht nur die Lebensqualität stark eingeschränkt sein kann durch die Schlafstörung, durch die Hitze, sondern dass da auch Risiken entstehen durch, ne? Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist eine wichtige Sache. Und vielleicht noch, jetzt ich höre gleich auf wieder zu reden, aber ein wichtiger Punkt ist auch, man hat ja immer die Sorge vor einem Rezidiv. Das verstehe ich auch. Also wenn man einmal Brustkrebs hatte, es ist ja schon schlimm genug, dass man das einmal hatte. Das ist einfach, ja, wünscht man niemanden. Heutzutage zum Glück ja relativ gut behandelbar. Und wir haben mittlerweile einige Studien dazu, dass die Rezidivrate unter einer Hormontherapie gar nicht erhöht ist.
Total tröstlich zu wissen irgendwie, ne?
Total tröstlich, genau. Es gibt eine einzige Studie von 26 oder so, eine gibt es, die hat so eine minimale Erhöhung von Rezidivrate gesehen, aber da hatte man dann noch nicht mal eine erhöhte Sterblichkeit. Also das ist dann auch so, dass wenn sind das, ist es auch eben nicht so dramatisch gewesen, aber man hat da wahrscheinlich kein erhöhtes Rezidivrisiko, das wissen wir auch. Früher hat man jungen Frauen ja gesagt, man darf dann nicht mehr schwanger werden, weil man eben Angst hatte vor diesen irre hohen Hormonen in der Schwangerschaft, den natürlichen. Heutzutage weiß man, nö, eine Schwangerschaft, Stillzeit erhöht das Rezidivrisiko nicht. Und das passt wieder ein bisschen zu meiner These, dass diese Hormone eigentlich nicht den Krebs machen, sondern dass sie uns tendenziell wahrscheinlich sogar eher davor schützen. Also bitte keine kategorischen Ausschluss mehr von Hormonen bei hormonrezeptorpositiven Brustkrebs. Aber ich weiß, es ist schwierig, Ärzte zu finden, die sich auf so eine Diskussion mal einlassen. Aber wir müssen sie trotzdem führen. Ich würde jede Frau motivieren und freundlich auffordern, sich selber zu informieren und dann das Gespräch zu suchen. Weil es gibt Ärzte, die sich das trauen oder die gerne bereit sind, über das Gespräch zu weiterzugehen und weiter zu forschen und dann zu gucken, okay, was können wir denn im Einzelfall machen? Weil das ist natürlich jetzt nicht pauschal zu sagen. Aber wenn man sagt, es ist jetzt keine Hormonersatztherapie möglich oder auch die Frau möchte das nicht, also ne, weil niemand muss, und wenn man das nicht möchte, weil man vielleicht doch eben Angst hat oder so, dann ist das auch gar kein Problem. Dann kann man ja trotzdem noch Sachen machen. Und dann behandle ich sehr, sehr viel mit Nährstoffen. Das ist so mein zweites Steckenpferd. Also wir können immer gucken, was fehlt denn im Körper und können wir das aufdosieren. Das ist, funktioniert ein bisschen anders, wie jetzt ich gehe ins DM und kaufe mir mal so ein bisschen Magnesium, ein bisschen Vitamin B12. Sondern man kann das richtig systematisch angehen. Man kann im Blut messen. Was ist meine aktuelle Situation, wie ist meine Versorgung und dann kann man das relativ hochdosiert auffüllen. Da gibt es mittlerweile viele Therapeuten, funktionelle Ärzte, Heilpraktiker, die sowas anbieten, kann ich jedem empfehlen. Und das ist was, ne, wir haben es kurz vor dem Podcast schon kurz gesagt, Vitamin D ist sowas ganz Einfaches. Leider überhaupt keine Kassenleistung, aber jede Frau sollte ihren Vitamin D-Spiegel kennen und dann so viel Vitamin D einnehmen, damit sie auf so einen Wert zwischen 50 und 60 Nanogramm kommen. Das ist so der Bereich, wo wir wissen, okay, dann ist der Knochen wenigstens durch einen Vitamin D-Mangel nicht im Risiko.
Also du meinst, wenn ich kurz dazwischen haken darf, du meinst, wenn man jetzt sich gegen eine Hormonersatztherapie entscheidet, aber trotzdem Angst vor steigendem Osteoporoserisiko hat?
Zum Beispiel, ganz genau, vor all diesen Sachen. Ne? Also Altern ist ja jetzt per se so, dass unser Körper nachgeben kann an vielen Stellen. Zum Beispiel an den Knochen mit Osteoporose oder das Herz-Kreislauf-System oder die Psyche. Und wir können ja wenigstens dafür sorgen, wenn wir schon sagen, okay, Hormone sind halt, wie sie sind, aber wir können auch dafür sorgen, dass der Körper mit allem anderen gut versorgt ist. Da spielt Eiweiß eine große Rolle, Vitamine, Nährstoffe, Elektrolyte. Also da haben wir eigentlich eine Menge im Portfolio, was wir machen können, um individuell, weil das ist auch wieder bei jedem komplett anders, weil du ernährst dich anders als ich. Wir machen unterschiedlich viel Sport, wir schlafen unterschiedlich, wir haben unterschiedlich viel Stress und deshalb hat unser Körper einen ganz anderen, unterschiedlichen, individuellen Nährstoffbedarf und das kann man eben messen und auch anwenden.
Total spannend. Ich bin richtig froh, dass du dieses Thema jetzt ansprichst, weil mal angenommen, eine Frau hat Beschwerden, aber entscheidet sich also gegen eine Hormonersatztherapie. Was hilft denn gegen Hitzewallungen?
Bei Hitzewallungen ist so der Klassiker, dass man mal schauen kann, ob es noch andere Schwankungen im Körper gibt. Also wir haben ja eben schon gelernt, Hitzeballungen werden vor allen Dingen durch diese Östrogenschwankungen und durch den Östrogenmangel dann ausgelöst. Und genauso gibt es ein anderes Hormon, was so Schwankungen machen kann, und das ist Insulin. Mhm. Und das ist reguliert unseren Blutzucker. Und wenn wir also sehr starke Blutzuckerschwankungen am Tag erleben, können diese Hitzeballungen so massiv gefördert werden. Das heißt, wir können durch eine blutzuckersensible Ernährung ganz oft schon richtig viel machen. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet in der Regel zuckerfrei bis zuckerweit reduzierte Ernährung, ketogene Ernährung am besten. Vielen Frauen hilft auch Intervallfasten, also dass man einfach eine lange Periode am Tag, über die Nacht, gar nichts zu sich nimmt, also nicht isst, nicht trinkt, nur Wasser. Und dadurch, die Idee ist da immer, den Blutzucker sehr stabil zu halten, keine großen Schwankungen zu haben. Wenn wir jetzt mal ein Glas Saft trinken oder Klassiker ist auch die Hafermilch im Kaffee, das ist einfach purer Zucker. Und wenn wir den dann so schön konsumieren, weil wir denken, oh, wir tun uns was Gutes, dann steigt ganz massiv, ganz schnell unser Blutzucker und der fällt genauso schnell wieder ab. Und diese Schwankung kann eben auch die Hitze unterstützen. Also das wäre immer mein Tipp, blutzuckerregulativ zu arbeiten. Wenn das sehr, sehr stark ist, also wenn eine Frau vielleicht sogar schon eine Insulinresistenz hat, also die Zellen reagieren vielleicht nicht mehr so gut auf das Insulin, der Zucker bleibt sehr lange im Blut, es kommt zu mehr Schwankungen. Das kann auch gefördert werden, unter anderem durch sehr viel Stress. Und ich meine, eine Krebserkrankung, also wenn wir über Stress reden, dann haben diese Frauen ja wohl den Jackpot geknackt. Und deshalb kann man da gegebenenfalls sogar auch medikamentös was machen. Also eine Insulinresistenz in der funktionellen Welt würde man mit Inositol behandeln. Das ist war früher mal ein B-Vitamin, hat seinen Status verloren, ist ein Erdzucker. Der kann die Insulinsensitivität verbessern. Chrom kann da hilfreich sein. Aber auch Medikamente wie Metformin, das ist ein Diabetes-Medikament zum Beispiel. Mhm. Und Frauen, die sagen, naja, aber ich habe ja eher, das habe ich vielleicht schon gemacht mit dem Blutzucker, aber ich habe immer noch diese Hitzeballung wegen dem Östrogenmangel, die können auch zum Beispiel auch während einer Antihormontherapie Zimicifuga anwenden, das ist die Traubensilberkerze. Das ist eine Pflanze, die nachweislich gegen Hitzeballung hilft. Natürlich nie so gut wie ein bioidentisches Östrogen. Die Hormone können das einfach am besten. Aber es ist wenigstens, was man ausprobieren kann.
Ich habe noch eine Frage zum Intervallfasten. Ich habe gelesen, dass wenn man in den Wechseljahren Intervallfasten macht, und ich spreche da von mir, ich habe jahrelang Intervallfasten gemacht. Ich merke aber jetzt, dass es mir nicht mehr gut tut. Ich bin Mitte 40. Und ich habe gelesen, dass das für den Körper, der in die Wechseljahre kommt, gar nicht so günstig ist, diese langen Essenspausen zu machen, weil wenn man dann was isst, steigt ja auch der Blutzucker radikal an.
Mhm. Ja, tatsächlich kann das so sein. Das hat sehr viel damit zu tun, wie viel Stress wir haben. Unsere Nebennieren, die produzieren unsere Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin. Und die haben jetzt in diesen beginnenden Wechseljahren mehr zu tun, weil die müssen jetzt ja auch noch Östrogen und Progesteron plötzlich anfangen herzustellen. Mhm. Und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vereinfacht vorstellen, dass die, wenn wir dazu jetzt noch viel Stress haben, und ich meine, die Mitte des Lebens ist meistens stressig. Du hast gerade gesagt, eine Teenager-Tochter, ne? Die werden ja nicht weniger anstrengend. Und dann haben wir noch eine Karriere und einen Podcast und einen Ehemann vielleicht noch und so weiter. Und dann haben wir irgendwie diese ganzen Mehrfachbelastungen. Das bedeutet sehr viel Stress. Und die Nebenniere muss sowieso viel arbeiten. Jetzt soll sie aber auch noch die Wechseljahre schon anfangen abzupuffern. Und ich glaube, alle diese Sachen zusammengenommen führen eben dazu, dass diese Blutzuckerschwankungen dann eben auch stärker werden. Also ja, muss man immer individuell gucken. Ist jetzt nicht für jeden. Das war jetzt spezifisch auf die Hitzeballungen bezogen. Mhm. Die ja dann eher die auftreten in den Wechseljahren, also in der Postmenopause. Mhm. Du bist ja jetzt in der Prämenopause, da ist es ja noch nicht das Hauptthema, die Hitze, sondern da ist es diese grundsätzliche Anstrengung vom Körper, diese Östrogenschwankung und das fehlende Progesteron auszugleichen.
Ach, super spannend. Wie sieht's denn aus mit Schlafstörungen? Viele Frauen erzählen mir, dass sie zwar gut einschlafen können, dann aber nachts aufwachen und dann liegen sie wach.
Genau, das ist so der Klassiker. Das hat auch was mit dem fehlenden Östrogen zu tun und ganz besonders auch mit dem fehlenden Progesteron. Progesteron als bioidentisches Hormon ist ganz hervorragend gegen diese Durchschlafstörungen, kann ich nur jeder Frau empfehlen, orales Progesteron mal auszuprobieren, weil es einfach wie so ein natürliches Beruhigungsmittel in unserem Körper ist. Und wenn es dann eben fehlt, fehlt dem Körper diese Beruhigungspille und dann liegen wir plötzlich wach nachts. Und das ist natürlich auf Dauer richtig anstrengend. Mhm. Wer kein Östrogen-Progesteron nehmen kann, gibt noch ein paar andere Hormone, die da auch eine Rolle spielen. Das DHEA, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, das ist ein Gegenspieler von Cortisol. Cortisol ist unser Wachmacherhormon. Stress ist immer damit verbunden, dass wir wach sein sollen. Das ist ja auch mal sinnvoll gewesen, wenn es nachts brennt, dann sollen wir wach werden. Also dann muss dieses Cortisol ausgeschüttet werden, muss uns schnell wach werden, damit wir uns in Sicherheit bringen können. Und wenn dieses Cortisol jetzt aber einfach anspringt nachts und es brennt gar nicht, dann sind wir ja trotzdem wach. Mhm. Und deshalb kann DHEA helfen, das ist ein natürlicher Gegenspieler. Oder auch Melatonin. Melatonin ist wird häufig als Einschlafhormon genannt. Das stimmt auch bei diesen frei verkäuflichen, kurzwirksamen Melatonin-Sprays, die es so überall gibt mittlerweile. Dann braucht man ein langwirksames Melatonin oder ein retardiertes Melatonin. Das kann auch jede Frau ausprobieren. Das hat auch nichts mit, also nach einer Krebserkrankung zum Beispiel. Es ist sogar wahrscheinlich eher förderlich. Melatonin ist ein ganz starkes Antioxidant in unserem Körper, also hilft dem Körper noch, Zellmüll und so weiter in der Nacht zu reparieren. Mhm. Und dann kann man natürlich Pflanzen ausprobieren, Baldrian, Melisse, solche Sachen. Muss man häufig sehr hoch dosieren, also lieber in die Apotheke gehen, nicht irgendwie nur einen Tee trinken. Das ist dann meistens nicht ganz so wirksam. Und dann gibt es einen Haufen Vitamine, Nährstoffe, die mache ich immer bei Schlafstörungen. Also ganz wichtig, ganz vorne mit dabei ist Vitamin D. Ein guter Vitamin D-Spiegel ist ganz wichtig für den Schlaf. Ein sehr gut eingestellter Vitamin B12-Spiegel. B12 im Blut gemessen wird leider oft falsch interpretiert, weil die Normwerte sind ganz, ganz breit. Also die sind irgendwie zwischen 250 und 700. Ja, bei 700 haben wir einen super Vitamin D, B12-Spiegel, bei 250 haben wir eigentlich schon einen absoluten Mangel. Aber dieser Normwert zeigt den noch nicht an. Und deshalb hilft da auch einfach mal zu messen und dann zu gucken, ob mir das zum Beispiel was bringt. Dann Magnesium, das kann man auch nehmen ohne messen, weil Magnesium fehlt uns praktisch allen, könnte man nehmen. Omega-3-Fettsäuren sind ganz wichtig für den Schlaf. Und was ich immer mehr empfehle, weil es doch auch ganz gute Datenlage hat, ist Glycin. Glycin ist eine Aminosäure, die schmeckt so ein bisschen süß. Die kann man sich abends noch im, weiß ich nicht, Glas Milch rühren oder sowas in einen Quark. Da hat man noch ein bisschen Proteine gegessen. Und davon braucht man auch ziemlich viel, 2 Gramm, damit das dann wirkt. Da reicht jetzt nicht so eine kleine Kapsel, da muss man schon ein bisschen teelöffelweise das Zeug futtern. Aber es gibt so Möglichkeiten, Pflanzen, Nährstoffe, was man bei diesen Schlafstörungen ausprobieren kann. Und Progesteron ist der Gamechanger für viele Frauen. Hm.
Welche Auswirkungen haben denn die Wechseljahre auf Sexualität und Libido?
Einiges. Also das hat auch verschiedene Sachen. Ich meine, Stress spielt immer eine Rolle bei uns Frauen. Libido hat nicht nur hormonelle Auswirkungen, sondern ja auch immer was mit unserem Kopf zu tun. Ne? Wenn wir die Waschmaschine vergessen haben oder über die Spülmaschine nachdenken, dann kommt das ja jetzt auch nicht so richtig in Gang. Aber wenn die Hormone fehlen, ist das so dieser zweite Baustein. Also es fällt das Östrogen ab, es fällt das Testosteron ab. Auch wir Frauen haben Testosteron, das ist auch unser wichtigstes Libido-Hormon. Und jetzt sind diese Werte niedrig und dann ist das einfach auch, kann das sehr, sehr flau werden. Was immer ganz wichtig ist oder was man als erstes beheben kann häufig ist, wenn es Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gibt oder eine sehr starke Trockenheit vaginal, weil das kommt durch ein anderes Hormon, das ist das Estriol, das ist auch ein Östrogen, aber es ist ein Schleimhautöstrogen oder ein ganz sanftes Östrogen und das kann jede Frau anwenden, das kann auch jede Frau im Brustkrebs, nach dem Brustkrebs, unter Antihormontherapie, das kann wirklich jeder anwenden und sollte auch anwenden, sobald so Beschwerden bestehen, auf jeden Fall, jede Frau sollte da ein bisschen cremen mit dem Estriol, weil das behebt diese Scheidentrockenheit, es behebt die aber nicht nur, sondern es verhindert, dass die Schleimhaut da unten sich abbaut und atrophiert, also sich zu Bindegewebe umbaut. Und das klingt nicht nur komisch, sondern das kann ich auch niemandem empfehlen. Das sollte man einfach verhindern. Und das kann dieses Estriol als Gel aufgetragen. Und das kann ja häufig auch schon viel mit der Libido machen, weil wenn es immer wehtut, ja, dann habe ich ja auch keine Lust. Ne?
Ja, absolut. Worauf sollten denn junge Frauen achten, die durch eine Krebstherapie schon sehr früh in die Wechseljahre kommen? Also nehmen wir mal die Krebspatientin, die ihre Diagnose vielleicht schon mit Mitte, Ende 20 bekommen hat.
Genau, da ist immer ganz wichtig, dass man auch die Spätfolgen mitdenkt. Also meistens wird dann konsequent der Krebs behandelt, dann wird vielleicht noch eine Antihormontherapie oder sowas angeschlossen oder eine Radiochemo, was auch immer, was dann noch so dran ist. Und dann, um die Rezidive irgendwie zu vermindern, aber dann wird nicht mehr der Rest des Lebens der Frau irgendwie so bedacht, habe ich zumindest häufig schon erlebt. Das ist bestimmt auch unterschiedlich. Aber diese Spätfolgen beachten, also was ist denn mit der Osteoporose? Was können wir denn alles machen, um die Osteoporose vielleicht zu verhindern? Was ist denn mit der Fruchtbarkeit? Was ist denn mit einem späteren Kinderwunsch? Diese Themen, das muss man besprechen, das muss man sehr ernst nehmen und nicht nur in dieser Aufregung, also Krebs ist ja, oder Krebstherapie erfolgt schnell nach Schema F, also das wird festgestellt und 5 Tage später wird die Therapie eingeleitet. Aber gerade bei einer jungen Frau müsste man vielleicht sich noch 5 Tage mehr Zeit nehmen oder so, um mal ganz genau zu analysieren, okay, was will die eigentlich? Wo will die noch hin? Was können wir noch vorbeugend machen? Worüber müssen wir noch sprechen? Und so weiter. Also ja, mir ist immer ganz wichtig, die Behandlung endet doch nicht bei der Krebstherapie.
Ja. Aber ich glaube, viele Frauen fühlen sich genau dann aber sehr alleingelassen, weil es eben doch häufig so ist.
Ja, genau. Und das ist so mein Appell auch an Kollegen und Therapeuten und Heilpraktiker, einfach mehr Angebote zu machen, den Frauen Sprechstunden anzubieten und zu sagen, okay, und jetzt, ihr Krebs haben wir jetzt also hoffentlich ja vielleicht bekämpft und das ist gut. Und jetzt müssen wir uns darum kümmern, ne? Was fehlt dem Körper, was ist alles passiert, auch psychisch, was ist körperlich passiert, was ist auf Nährstoffebene passiert, wo können wir jetzt alles ansetzen? Und das ist bei jeder ja ein bisschen anders, das ist ja nicht, da gibt's kein Schema F für. Das Schema F ist nur die eigentliche Therapie, ne? Mach mal eine OP, mach mal Chemo, Radio, Hormone, was auch immer, da gibt's so Leitfäden. Aber was danach passiert, da fehlt irgendwie die Betreuung, da fehlt mir auch oft ein konsequenter Ansatz. Und da muss man einfach auf die Suche gehen nach jemandem, der da Interesse hat und Lust hat und sagt, ja, und jetzt gehen wir es an und wir gucken mal, was wir alles noch verbessern können.
Du hattest das vorhin schon kurz angesprochen, dass man sich als Frau doch auch wirklich selber informieren muss und dann im Zweifel mit konkreten Fragen zu seinem Arzt gehen muss. Ich finde das total schwer, weil gerade bei Krebspatienten, da passieren so viele Dinge und ich glaube, die denken im Zweifel gar nicht dran, dass sie jetzt erstmal recherchieren, was ist überhaupt mit den Hormonen und Hormonersatztherapie, ja, nein, vielleicht. Ich finde das total schwer. Was würdest du dir denn wünschen, dass jede Frau nach einer Krebsdiagnose über Hormone weiß?
Nach einer Krebsdiagnose, also das in dieser ersten Phase stimmt es, ne? Also in der ersten Phase ist man damit beschäftigt, okay, ich habe jetzt eine schlimme Diagnose bekommen, ich kriege hier eine Therapie vorgeschlagen und dann kann man die, wenn man das für gut befindet, auch machen. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber dann ist ja häufig, kommt eine Phase, in der dann, wie du auch schon gesagt hast, in der sich Frauen dann alleine fühlen, in der sie dann plötzlich diese ganzen Beschwerden haben, weil sie zum Beispiel jetzt in den frühen Wechseljahren sind oder weil sie eine Antihormontherapie machen und so weiter. Und dann würde ich mir wünschen, dass die Frauen wissen, dass es Möglichkeiten gibt. Und zwar ganz viele Möglichkeiten mit Hormonen zum Beispiel, dass man Nährstoffe machen kann, dass man mit Pflanzen was machen kann, dass man mit Bewegung, mit einer veränderten Ernährung, habe ich ja eben nur mal so angerissen, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Methoden und Maßnahmen, was man eben im Einzelfall machen kann. Also wie man eben individuell der Frau helfen kann und dass man auch über die Langzeitfolgen Bescheid weiß, also dass man sich informiert, okay, meine Therapie, hat die denn ein Osteoporose-Risiko? Ja, nein. Und wenn ich das habe, okay, dann muss ich eben mehr machen. Dann muss ich mehr über meinen Vitamin-D-Spiegel, mein Kalziumspiegel, mein Magnesiumspiegel, mein Bohrspiegel, ich muss mehr Kraftsport machen, ich muss mehr Eiweiß essen und so. Also dann vor Hormonen gibt es da erstmal eine ganze Latte an Sachen, wo ich sage, okay, da können die Frauen selbstwirksam werden. Und Selbstwirksamkeit ist ja total wichtig, gerade mit so einer Diagnose, dass man eben nicht dann sich dem so ausgeliefert fühlt und denkt, oh Gott, und jetzt hatte ich Krebs und dann später kriege ich auch noch eine Osteoporose. Das ist ja irgendwie eine schreckliche Vorstellung.
Ja, absolut.
Sondern man kann da eine Menge machen. Hormone sind nicht mehr kategorisch ausgeschlossen, ganz, ganz wichtig. Zumindest einfach auch das immer wieder ansprechen. Auch sowas wie eine Schilddrüsentherapie. Es kann sein, dass die Schilddrüse nie ein Problem hatte vor so einer Krebserkrankung. Aber jetzt sind ganz viele hormonelle Prozesse im Körper passiert. Und dann kann man nochmal gucken, kann man da jetzt nochmal besser unterstützen? Die Schilddrüse bestellt die Energie in unserem Körper bereit. Das heißt, man fühlt sich automatisch auch nicht besonders gut, wenn man vielleicht einen leichten Schilddrüsenmangel hat. Mhm. Ja, und genau, gute Betreuung wünsche ich jeder Frau durch einen ganzheitlich denkenden Therapeuten. Das muss kein Arzt sein, das muss jemand sein, dem man vertraut und der einen an der richtigen Stelle sagt, okay, hier kenne ich mich gut aus und hier schicke ich weiter. Mhm. Und das ist nicht alternativ zu der onkologischen Betreuung, sondern zusätzlich oder es ist komplementär.
Mhm, ganz wichtig. Marieke, du hast ein Buch geschrieben, wo du genau über das Thema Hormone informierst, und zwar Hormonpower. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und um was es jetzt konkret in deinem Buch geht. Ist das auch ein Buch, was du grundsätzlich jeder Frau empfehlen würdest oder nur einer, jetzt habe ich den Faden verloren.
Eine Auswahl. Genau. Ja, also das Buch ist dadurch entstanden, man hört es vielleicht ein bisschen, die Hormone sind meine große Leidenschaft.
Ja, das hört man.
Und weil ich eben finde, dass sowohl Frauen als auch Ärzte und Therapeuten zu wenig informiert sind, so ging es mir früher ja auch, habe ich gesagt, okay, dieses ganze Wissen, was ich mir jetzt draufgepackt habe, das muss auch raus in die Welt. Und da gibt es ja schon ein paar Bücher, hast du eben schon angewählt, Woman on Fire und so weiter. Aber ich wollte jetzt mal den Blick noch ein bisschen erweitern. Dieses Buch ist tatsächlich ein Buch für Frauen in jeder Lebensphase. Also da findet man Informationen zu jungen Frauen, zu mittelalten Frauen, zu Wechseljahren, aber auch zu Frauen nach Brustkrebs, zu Frauen in der Postmenopause, weil die Beschwerden durch hormonelle Probleme sind sehr vielseitig. Und man braucht ja immer so ein bisschen mal eine Anregung oder ein Rezept. Ja, was kann ich denn jetzt machen? Was kann ich alles untersuchen? Was kann ich dann tun? Welche Hormone kann ich potenziell anwenden? Wie kann ich die anwenden? Wie sicher sind die? Alle diese Fragen beantworte ich in dem Buch. Ich kläre auch viel über Klischees und Mythen auf rund um die Hormone, weil da, wie gesagt, viele von den Ängsten kann man einfach aus der Welt schaffen, wenn man das wissenschaftlich gut belegen kann. Und da habe ich mir viel Mühe gegeben, den Frauen einfach eine neue Perspektive auf diese bioidentische Hormontherapie. Man wird auch sehr viel über Nährstoffe finden, weil das eben auch einfach ein ganz wichtiger Baustein ist. Hormone sind die Boten, aber ohne Nährstoffe kann die Zelle gar nichts machen mit der Botschaft. Mhm. Genau, also das Buch heißt Hormonpower. Es erscheint jetzt im Juli und ich kann es eigentlich jeder Frau empfehlen, weil es dieses Wissen endlich mal transportiert. Also worüber wir eben schon gesprochen haben, was einfach noch fehlt, dass wir zu wenig drüber sprechen. Und damit wollte ich jetzt einfach mal so einen Beitrag leisten.
Großartig. Und ich bin sehr sicher, dass das für jede Frau absolut hilfreich ist. Ich verlinke natürlich alle Infos zu dir auch in den Shownotes. Liebe Hörerin, wenn du dir nach deiner Krebserkrankung einmal Bilder von dir selber wünschst, die den Blick auf dich selbst verändern dürfen, dann schau super gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Neben den Schön und Stark Einzelshootings gibt es jetzt auch neue Gruppenaufnahmen in kleiner Runde mit bis zu 5 Frauen bei mir im Studio. Alle Informationen findest du auf meiner Homepage und natürlich in den Shownotes. Liebe Marieke, ich danke dir von Herzen, dass du mit mir gemeinsam diese Podcast-Folge aufgenommen hast und deine ganzen Informationen mit uns teilst. Ich finde es wirklich ein mega spannendes Thema und ich werde da bestimmt noch eine Weile drüber nachdenken. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich mir auch dein Buch kaufen werde. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, für deine super wertvolle Arbeit.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du auch diese Arbeit machst, weil ich finde das genauso wichtig, dass du diesen Frauen allen eine Stimme gibst.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.